ist eine neue Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Herzlich willkommen. Wir befassen uns natürlich mit den Warnungen des Bundesgesundheitsministers vor einer Corona-Winterwelle. Wir schauen darauf, ob die Corona-Maßnahmen in Deutschland noch sinnvoll sind. Und es geht um die RS-Virus-Welle, die zu Engpässen in Kinderkliniken geführt hat. Hallo, Herr Professor Stöhr.
Einen schönen guten Tag, Herr Schubert.
Wir müssen uns natürlich mit Karl Lauterbach beschäftigen. Er hat vor einer Winterwelle mal wieder gewarnt, ist schon ein paar Tage her. Sie können ja mal sagen, Winterwelle, für wie wahrscheinlich halten Sie eine Winterwelle?
Ja, also die Atemwegserkrankungen werden zunehmen in 2023, genau wie die 100 oder 1000 Jahre vorher. Da braucht man kein Prophet sein oder auch keine Fachbildung besitzen. Das wird so kommen. Die Frage ist die, welchen großen Anteil wird dort Corona haben an dieser Welle? Und da sehen wir gegenwärtig durch Sentinel-Studien, dass Influenza die meisten Atemwegserkrankungen verursacht, zumindest die meisten Virusisolate kommen daher, dann kommen die sogenannten Rhinoviren, dann gibt es sogenannte Metapneumoviren und irgendwann später kommen dann Corona, auch dann die anderen Coronaviren. Also die Bedeutung der Corona-Infektion jetzt am Krankheitsgeschehen, was die Atemwegserkrankung betrifft, ist viel, viel kleiner als das zum Beispiel, was die Influenza verursacht. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Virus frei zirkuliert. Es gibt ja keine Möglichkeiten mehr, das zurückzutun in die Flasche. Das war ja schon in Wuhan klar, 2020, mit den drastischen Maßnahmen, die man sich da ausgedacht hatte, ging das nicht. Die Frage ist jetzt, welchen Anteil wird denn Corona später haben über die nächsten Monate hinweg? Und meine Vorhersage ist die, dass der Anteil an Corona, der jetzt relativ gering ist, steigen wird, als prozentualer Anteil. Warum? Weil anders als bei der Influenza und den anderen Atemwegserregern, es noch einige Personen gibt in Deutschland, besonders wegen der konservativen Bekämpfung, die noch keine Infektion oder nur eine Infektion hinter sich haben oder auch noch über 60-Jährige, die sich nicht haben impfen lassen. Die werden häufiger erkranken, schwerer erkranken. Und deswegen wird der Anteil an Corona wieder steigen. Aber insgesamt wird der Anteil derjenigen, die auf die Intensivstation kommen oder ins Krankenhaus wegen schwerer Atemwegserkrankungen durch Corona, viel, viel geringer sein als in den Vorjahren. Und im nächsten Jahr wird sich das alles so weit einpegeln. Die endemischen Coronaviren, die jetzt schon zirkulieren seit vielen Jahrzehnten, machen ungefähr zwischen 15% und 30% der Atemwegserkrankungen bei den Erwachsenen im Winter aus. Da wird sich das neue Coronavirus einreihen und mal schauen, welchen Anteil dann das Virus insgesamt hat an allen Atemwegserkrankungen. Vielleicht lohnt sich dann das schon nicht mehr gesundheitsökonomisch dagegen zu impfen, aber es wird dann trotzdem sicherlich viele geben, die sich impfen lassen wollen. Und das ist ja auch okay so.
Karl Lauterbach hat was getwittert vor ein paar Stunden. Er schreibt sehr spannende Artikel @CorneliusRöhmer und @PeacockFlu zur Zukunft der Corona-Pandemie. Ein Szenario, schreibt er, ist die Omikron-Sackgasse durch konvergente Mutationen. Damit wir die Studie nicht lesen müssen, aber trotzdem verstehen, was ist damit gemeint? Konvergente Mutationen, Sackgasse?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass das ein falsch verstandenes Pseudowissen ist, was der Herr Lauterbach da verbreitet. Grundlegend ist es so, dass diese Sequenzierung, also die Analyse der genetischen Information von Coronaviren, irrelevant ist für die Risikoeinschätzung von solchen Varianten. Warum? Weil die genetischen Veränderungen, die können zum Teil dramatisch sein, nicht notwendigerweise auch zu immunologischen Veränderungen, also zu Veränderungen führen, die das Virus krankmachender machen, die das Virus an andere Altersgruppen anpassen lassen oder eine höhere Übertragung generieren. Also man sequenziert diese Viren, man stellt fest, da sind neue Aminosäuren dran, andere sind ausgetauscht und dann gibt es eben Biostatistiker, Physiker, Mathematiker, die dann große Berechnungen anstellen, was das dann bedeuten könnte. Das ist wissenschaftlich nicht uninteressant, hat aber bei der Seuchenbekämpfung oder für die Auswahl der Virusstämme für den neuen Impfstoff überhaupt gar keine Auswirkungen. Also hier ist es ein Sturm im Wasserglas. Auch die gesamte Berichterstattung über die sogenannten genetischen Veränderungen ist warme Luft, die sich da bewegt. Was man braucht, sind die sogenannten antigenetischen Untersuchungen. Was ist das? Da nimmt man Serum von Personen und testet dann einen sogenannten Neutralisationstest, ob die neuen Viren dass die Immunfähigkeit, die durch die alten Viren entstanden ist, bei Menschen auch abgetötet werden. Und wenn das passiert, dann können so viele genetische Veränderungen an so einem Virus sein, wie sie wollen. Der Impfstoff funktioniert noch. Und das sehen wir jetzt ja auch. Selbst der alte, der erste Impfstoff schützt noch sehr, sehr gut gegen sämtliche Unter- und Nebenvarianten von Omikron und allen anderen B-Unterstämmen. Es ist also ein Sturm im Wasserglas. Wenn man eben nicht viel Ahnung davon hat, dann verfolgt man diese genetischen Spekulationen. Aber ich habe den Herrn Lauterbach geraten, dass er sich mal Profiwissen beschafft. Entweder aus dem WHO-Netzwerk für Influenza, wo man sowas routinemäßig macht. Auch aus dem Influenza-Zentrum am RKI kann man, da sind Leute, die das verstehen und kennen. Und man kann auch mal zur Impfstoffindustrie gehen. Da kann man sich mal schlau machen dazu.
Und Sie haben ihn öffentlich aufgefordert. Hat er denn auch öffentlich reagiert?
Ja, nun, man muss nicht auf jede Twitter-Anfrage reagieren. Ich kann das leider auch nicht. Da gibt es ja viele, die, ich glaube, da ist auch Hopfen und Malz verloren ein bisschen. Da gibt es eine gewisse Verdrängung auch der Realität. Und man hat ja auch gesehen in den letzten 2 Jahren, dass dort eine gewisse selektive Wahrnehmung entstanden ist im Gesundheitsministerium oder zumindest in der Führungsetage darüber, was man eben lesen will. Und das eigene Narrativ muss da bedient werden. Und wenn man jetzt vor einigen Wochen sich mit einer kurzen Statement eingesteht, dass die Schließung der Kitas und aus meiner Sicht auch der Grundschulen falsch gewesen war und dann sich hinstellt und sagt, mit dem heutigen Wissen können wir das so sagen, dann lügt man sich ja nicht nur sich selbst in die Tasche, sondern auch die Zuhörer, belügt man auch die Zuhörer, weil die deutschen Gesellschaften für pädiatrische Infektiologie, für Kinder- und Jugendmedizin schon in den 2020er Endmonaten und dann Anfang 2021 die entsprechende Publikation vorgelegt haben. Es gab internationale Studien, die das belegt haben, dass die Infektionsrichtung nicht weggeht von den Kindern, sondern hin von den Lehrern, von den Eltern in Richtung der Kinder und nicht umgekehrt. Und da gibt es genügend Publikationen, die das auch belegt haben. Also es ist schon ja, mindestens erstaunlich, dass man sich da noch hinstellen kann, aber auch nicht gerügt wird, auch nicht aus der Presse, dass man das hinnimmt, dass jemand sagt, mit dem heutigen Wissen, wohlwissend, wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat, dass das Wissen, dass die Kinder sich nur marginal an dem Infektionsgeschehen beteiligen oder zumindest viel weniger am Infektionsgeschehen beteiligen als Erwachsene, dass das schon sehr lange vorliegt.
Über diese Studien, die Sie da gerade erwähnt haben und diese Aussagen der Fachgesellschaften, haben wir hier im Podcast ja auch gesprochen. Ich erinnere mich gut. Kinder und Jugendliche, ein gutes Stichwort. In den vergangenen Tagen hat es immer mal wieder Nachfragen bei uns gegeben. Wir sind jetzt nicht bei Corona, sondern wir sind bei RSV. Kinderkliniken in Bayern vor dem Kollaps, Kinderklinik in Norddeutschland vor dem Kollaps ist etwas, was ich höre. Ist da auch ein Zusammenhang zu erkennen mit den Schutzmaßnahmen, die wir hatten und dieser Welle, die wir jetzt haben bei Kindern?
Ja, der ist ja nicht unerheblich. Dieses RSV-Virus ist ja besonders gefährlich für kleine Kinder. Kinder bis zum Alter von 1 Jahr sind ungefähr um die 70% schon infiziert mit dem Virus und nach 2 Jahren praktisch 100%. Also da haben alle ihre erste Infektion weg, dann haben sie die Antikörper und infizieren sich dann das Leben hindurch alle paar Jahre, bis sie dann wieder älter werden und dann sind die Infektionen dann auch wieder schwerer. Der ein oder andere kann auch in der Mitte des Lebens im besten Saft auch schwer erkranken. Das ist ein bisschen wie bei der Influenza. Und RSV ist eine weitaus schlimmere Erkrankung bei kleinen Kindern als Influenza. Und diese regelmäßigen Infektionen, die ja nicht zu verhindern sind, sind aber auch gleichzeitig die Grundlage dafür, dass die nächste Infektion dann nicht so dramatisch ist. Also die Kinder infizieren sich, wenn sie klein sind. Und das würde noch schlimmer sein, wenn sie sich Erstinfektionen im 6. oder 7. Lebensjahr hätten. Dann würde es noch viel schlimmere Auswirkungen geben. Und diese Erstinfektion hat eben in den letzten 2 Jahren viel seltener stattgefunden. Viele Kinder sind dann älter geworden, bevor sie das erste Mal Kontakt hatten mit dem Virus, durch Abstandshalten, durch Masken tragen. Und dadurch ist die Krankheitslast gestiegen. Das ist übrigens bei Corona nicht anders. Desto später die Erstinfektion eintritt, desto schwieriger sind die Verläufe. Das sehen wir ja auch. Haben wir gesehen in den letzten 2 Jahren. Und diese RSV-Infektion, da liegen gegenwärtig mehr Kinder in den, auf der Normalstation und auf der Intensivstation als wegen Corona. Das war auch im letzten Sommer schon so gewesen. Und dass in diesem Jahr sich diese RSV-Welle eher aufbaut, die ist normalerweise immer im Winter, dauert 4-5 Monate, dass sie sich eher aufbaut, ist ein Resultat, eine direkte Konsequenz der Schutzmaßnahmen bei Kindern im Sommer.
Wir haben also sozusagen das Virus ferngehalten von den Kindern und jetzt erwischt es sie dann, weil das Immunsystem überhaupt auf nichts vorbereitet ist sozusagen.
Das fasst es gut zusammen. Es ist so, es gibt ja auch Medikamente, wo man Kinder, die besonders gefährdet sind, mit sogenannten Hyperimmunsähern dann schützen kann. Die bekommen dann Antikörper, die woanders produziert werden. Und die schützen dann, kann man jeden Monat, müssen die eine Impfung bekommen oder eine Impfung, also so eine Antikörperdosis, das hält dann wieder einen Monat vor. Das sind besonders die Kinder, die eben ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken, die davon profitieren können. Es gibt in Deutschland ein zentrales Datum, ab wann dann die Kinderärzte dieses Medikament geben dürfen, weil das natürlich dann gegeben werden soll, wenn dieses RSV-Virus besonders zirkuliert. Und ab nächsten Jahr, das ist die gute Nachricht, wird es einen Impfstoff geben. Zuerst für die Erwachsenen. Ich denke mal, in den Jahren, vielleicht Jahrzehnten danach, dann langsam auch Impfstoffe für Kinder, für schwangere Frauen, die dann über ihre Muttermilch, aber auch über die Plazenta direkt die Kinder dann schon mit Antikörpern versorgen, sodass sie in den ersten Monaten, wenn die geboren sind, schon passiven Schutz durch die Mutter erhalten haben und können dann, damit kann man dann dramatisch auch diese schweren Verläufe in den ersten Monaten reduzieren.
Und das ist ja tatsächlich eine sehr gute Nachricht. Also der Trick ist sozusagen, den Erwachsenen zu impfen, die Antikörper gehen dann direkt an das Kind. Das ist ja eigentlich ein ganz schlaues Prinzip.
Ja, bei der Influenza funktioniert das nicht anders. Und bei anderen Infektionen auch. Deswegen ist das die Muttermilchgabe ja das, was man immer wieder propagiert, weil in der Muttermilch auch Antikörper sind. Und in den ersten Wochen, Monaten ist diese Darmschranke, das der Kinder noch geöffnet, die ist ja bei uns geschlossen. Alles, was wir aufnehmen, bleibt im Darm und geht dann auch hinten wieder raus. Und was durchgeht, sind ganz wenige Dinge. Aminosäuren, dann eine Fettsäure und dann Mineralstoffe und Spurenelemente. Keine so großen Stückchen wie Proteine, also die aus ganz vielen Aminosäuren bestehen. Beim Kleinkind ist das anders, beim Baby frisch geboren. Da können diese Antikörper noch über die Muttermilch den Darm passieren, ins Blut gelangen und dadurch schützt das dann natürlich das Baby. Das gibt auch bei der Hepatitis ähnliche Situationen, wo das so wichtig ist. Also es ist schon nicht unwichtig, die Immunologie zu verstehen, um auch zu erkennen, wie wichtig ist, dass die Kinder sich mit diesen Atemwegserregern infizieren, um dann eben langfristigen Schutz zu haben und wie falsch es gewesen ist, die Kindergärten, die Grundschulen zu schließen, die Kinder aus dem Leben herauszunehmen, mit guter Absicht, aber mit falscher Evidenz.
Kann ich als Vater, kann ich als Mutter jetzt irgendetwas tun, um meinem Kind irgendwie zu helfen, es zu schützen?
Ja, also jetzt gibt es nicht um die medizinische Hilfe, sondern es geht um die gesundheitliche, die soziale Hilfe. Der Ethikrat hat ja nun nach langem Bemühen eine Stellungnahme veröffentlicht, wo nochmal betont wurde, dass es jetzt wichtig ist, dass man sich der Kinder annimmt. Es gibt gute Studien in Deutschland, die sogenannte COSMO-Studie aus Hamburg, wo man gezeigt hat, wie stark die soziale Teilhabe der Kinder eingeschränkt war. Was die Bedeutung, was dann daraus resultierte, Übergewicht. 16% der Mütter, die befragt wurden, sagen, dass ihre Kinder wenn sie Verhaltensauffälligkeiten hatten, das in der Pandemie bekommen haben. Also es hat dramatisch zugenommen. Adipositas, Aggressionen, aber auch Schlafstörungen. Also da gibt es eine große Liste von sehr gut untersuchten Konsequenzen der Lockdowns während der Pandemie. Und da muss man jetzt was unternehmen, um den Kindern zu helfen. Eins hat mich jedoch bei der Stellungnahme vom Ethikrat gestört. Da steht zu Anfang, dass die Kinder die ihnen abverlangte Solidarität gern geleistet haben, damit die Älteren, die Vulnerablen und andere geschützt waren. Das dreht eigentlich auch wiederum die Realität um. Es ist ja nicht so, dass die Jüngeren, die Kinder, denen man diese Dinge auferlegt hat, tatsächlich diejenigen waren, die die älteren Vulnerablen schützen konnten. Also hier spielt man wieder, glaube ich, ein bisschen den Ball falsch. Und es gibt ja auch genügend Leute, die im Ethikrat saßen, die über 2G gejubelt haben, das noch unterstützt haben, bevor auch eine politische Entscheidung dazu gefallen ist. Also hier muss man sich auch mal, macht man sich, glaube ich, ein bisschen einen schlanken Fuß, auch bei den Mitgliedern im Ethikrat.
Und in Sachen RSV ist es so, wenn jetzt die Kinder sich in diesem Winter nach und nach alle angesteckt haben, dann wird es solche Wellen im nächsten Jahr, dass Kinder in Kliniken behandelt werden müssen, nicht mehr geben?
Doch, die wird es jedes Jahr geben. Schauen Sie, es werden jedes Jahr in der Welt 110 Millionen Kinder geboren. Die kommen alle naiv, mental, aber auch immunologisch naiv zur Welt und müssen sich irgendwann infizieren und wieder reinfizieren und reinfizieren und reinfizieren. Und da das RSV-Virus so weit zirkuliert, dass es auch ausgeschieden wird von immunen Kindern, infizieren sie sich sehr schnell, bis zum zweiten Lebensjahr haben sie alle die Infektion im Prinzip weg. Und dann passiert es wieder, alle 2, 3, 5, 7 Jahre ist der Immunschutz dann so abgeflacht, dass wieder Neuinfektionen passieren können. Und in den allermeisten Fällen verlaufen die relativ mild. Man darf nicht vergessen, jedes Kind hat ungefähr 8 bis 10 Atemwegsepisoden im Jahr. Also alle Monate, alle 1,2 Monate infiziert sich jedes Kind mit einer Atemwegserregung. Häufig asymptomatisch, aber wer Enkel hat oder kleine Kinder, der weiß, dass die Kinder häufig dann einen Monat in die Krippe gehen und dann sind sie wieder 2 Wochen zu Hause und wieder eine Woche in die Krippe, dann sind sie wieder eine Woche zu Hause. Also die müssen erstmal da durch diese lange Liste der 200 Atemwegserreger durch. Und die Hoffnung, dass im nächsten Winter keine Welle gibt, die muss ich Ihnen nehmen. Das tut mir leid. Es wird in jedem Winter eine Welle geben. Und dem einen Jahr ist die Influenza stärker, dem anderen RSV, dann vielleicht wieder Corona. Und dann kommt wieder Influenza. Aber eine Welle gibt es jedes Mal. Und nicht vergessen, diese schlimmen Situationen auf den Intensivstationen, Personalmangel, Patienten woanders hingefahren, das ist eigentlich jedes Jahr Usus. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass man plötzlich so eine besonders hohe Welle hat. Das trägt natürlich dazu bei dann, aber es hat mehr damit zu tun, dass man sich überlegen muss, wie man das Gesundheitswesen neu aufstellt und wie man vor allen Dingen die Krankenhäuser umorganisiert.
Influenza mehrfach angesprochen. Ich frage einmal noch nach der Triple-Demic. RSV, Corona und Grippe kommen gleichzeitig und überlasten unser Gesundheitssystem oder möglicherweise sogar unsere Körper. Besteht die Gefahr?
Also da vergessen Sie jetzt noch die Metapneumoviren, die Reoviren, Rhinoviren, Bockaviren, andere Paramyxoviren, die zirkulieren auch jetzt. Und wer jetzt diese Szenarien herbeiredet, hat höchstwahrscheinlich nur ein kleines Segment Wissen über diese Infektionserkrankung. Wer sich mit Atemwegserregern auskennt, der weiß, dass die parallel zirkulieren, jeden Winter heftige Ausbrüche hervorrufen. Einige zirkulieren auch stärker im Sommer. Aber dass diese Überlastung kommt, dass man jetzt, also biologisch, immunologisch, dass man wegen zu viel Erregern dann nicht mehr in der Lage ist, Immunantwort aufzubauen, das sind alles, wie soll ich sagen, Nebenkriegsschauplätze. Jedes Jahr zirkulieren diese vielen Viren. Jedes Jahr wird man sich mit einigen infizieren. Ein Erwachsener hat 4 bis 6 solcher Atemwegsinfektionen jedes Jahr. Und da sollte man sich nicht verrückt machen lassen.
Der guten Ordnung halber frage ich Sie, obwohl ich die Antwort eigentlich kenne. Corona-Schutzmaßnahmen, Maskenpflicht bei Bus und Bahn, aber sonst nirgendwo. Müssen wir einfach alles das jetzt einstampfen?
Ja, müssen nicht. Die Deutschen zeigen ja, dass man das nicht muss. Allerdings die Reaktionen der Leute, daran kann man ja schon erkennen, dass jeder jetzt sieht, welchen großen Anteil diese Maßnahmen haben kann. Letztendlich ist das Bus- und Bahnfahren ja ein kleines Segment unserer sozialen Interaktion. Danach gehen wir in die Bar, ins Restaurant, gehen wir arbeiten, in die Sauna, tanzen, zu Vorträgen, ins Konzert. Und jetzt soll man nur dort, weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln was besonders passieren soll, vor allem im Fernverkehr, wo es noch sehr gute Lüftungsanlagen eigentlich existieren, da soll man noch Masken tragen. Ich glaube, das ist das Feigenblatt des Herrn Lauterbach oder anderer, um nicht vollständig sich eingestehen zu müssen, dass eigentlich diese extrem konservative, angstgetriebene, evidenzbefreite Position beim Auslaufen der Pandemie eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Man darf auch nicht vergessen, dasselbe Virus zirkuliert in gesamt Europa. Und letztendlich gibt es einige, die eben mit sehr konservativen Maßnahmen immer noch dabei sind, andere nicht. Es ist also eine politische Entscheidung, wie man das handhabt. Auf jeden Fall muss man sich immer die Frage stellen, ist es notwendig? Nein, Maskentragen ist nicht notwendig. Es gibt kein Anzeichen darauf, dass Corona einen größeren Anteil als andere Atemwegserreger hat gegenwärtig am Infektionsgeschehen. Das Niveau der schweren Atemwegserkrankungen insgesamt auf den Intensivstationen, auf den Normalstationen ist leicht über dem vorpandemischen Niveau. Also es ist nicht notwendig, dass man hier extra Maßnahmen ergreift. Auch nicht wirksam, weil dieser kleine Lebensabschnitt ja keinen großen Unterschied macht. Und wenn man sich die RKI-Zahlen anschaut, ist der Anteil der Infektionen, die in Bus und Bahn aufgetreten sind, marginal, extrem klein im Vergleich zu anderen Lebensbereichen. Und es ist ja auch nicht verhältnismäßig, weil die anderen Infektionen ja weiter zirkulieren und man fokussiert sich hier auf Corona. Wenn die positiv getestet wären, Herr Schubert, und würden zur Arbeit gehen, wäre das gegenwärtig nicht vernünftig. Also es ist immer schlecht, wenn man dabei noch krank ist. Aber wenn sie jetzt husten und sich schlecht fühlen und Fieber haben, Corona sich testen und negativ sind und zur Arbeit gehen, wäre das in Ordnung? Natürlich wäre das nicht in Ordnung. Aber das ist dasselbe in Grün, denn sie könnten Influenza haben, sie könnten einen anderen Atemwegserreger haben. Und wer krank ist, bleibt zu Hause, egal was er für eine Atemwegserkrankung hat, geht nicht zur Schule. Wenn er sich gesund fühlt, geht er wieder zur Arbeit und zur Schule. Da braucht man sich auch nicht testen, denn letztendlich testet man auch nicht auf die anderen Atemwegserreger.
Ja, haben Sie das Thema Absonderung, Isolationspflicht gleich mit abgehakt. Dazu die letzte Frage. Karl Lauterbach hat vor zwei Wochen gesagt, naja, er wünscht den Ländern, die da jetzt so die Isolationspflichten abgeschafft haben, viel Glück. Ja. Und jetzt haben die denn jetzt Glück gehabt? Nach dem, was ich jetzt vor unserem Gespräch mir so angeguckt habe, ist jetzt nicht so, dass in Ländern, in denen es diese Isolationspflicht nicht mehr gibt, die Zahlen anders sich entwickelt hätten als bei uns.
Ja, das ist ja nun nicht überraschend. Der Herr Lauterbach hat auch gesagt, dass die Wiesen in München zu einer dramatischen Situation führen werden. Und interessant war, dass die Wiesen in Gesamtdeutschland zu einer Zunahme der Fälle geführt hat. Aber die große Wiesen in Stuttgart, wo dann auch einige Millionen Menschen waren, hat in Stuttgart keine Veränderung hervorgerufen. Also diese Angstszenarien, die müssen aber so ein bisschen evidenzbasiert sein. Und ich finde es erstmal sehr nachteilig, wenn man als Gesundheitsminister nicht in der Lage ist, auch die entsprechenden Kollegen aus den Ländern an den Tisch zu bekommen, eine Länderbundrunde etablieren kann, wo die Fachkollegen miteinander diskutieren, um eine gemeinsame Position ringen. Da wird man sich nicht einigen können, auch gibt doch politische sicherlich Hürden, aber da kann man sich sicherlich abgleichen und sich dann hinzustellen und sagen, good luck, you're on your own. Das halte ich dann schon für schwurfelig. Da sollte man lieber die Evidenz heranführen und den Ländern helfen zu verstehen, warum es keine gute Idee ist. Und mit Daten, Zahlen und Fakten, mit Überzeugung, mit Fachwissen und Kompetenz und sich nicht zurücklehnen und sagen, nun mach mal, müsst ihr euer Problem selbst lösen.
Herr Störer, Sie, vielen Dank.
Ich bedanke mich.